Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Katrin Droste, Bereichsleiterin Organisationsentwicklung und Personal bei der Volksbank Mittweida. Katrin ist Sportfan, geht zwei bis dreimal die Woche laufen und kommt auf einen knappen Marathon, wenn sie alles zusammenzählt. Und Grit Zimmer, die gehört zum Team der Organisationsentwicklungsabteilung bei der Volksbank Mittweida. Grit liebt die Natur mit all ihren Facetten, um Kraft zu tanken, aber auch Sport zu treiben, von Joggen bis hin zum Bootcamp-Training. Und dann haben wir heute bei uns den Leonhard Zintel, Vorstand der Volksbank Mittweida. Leonhard hat eine Leidenschaft für den Schlossberg. Herzlich willkommen. Liebe Leo, der Schlossberg, was hat das auf sich?
Ja, das ist ein ehrenamtliches Engagement und ich bin wohnhaft in Waldeck und dort gibt es eine Burg, die 1124 das erste Mal erwähnt wurde, dann irgendwann mal geschliffen wurde und irgendwann mal ganz verschwunden war. Und die Bürger aus dem Ort, wo ich heute wohnen darf, haben mit vielen ehrenamtlichen Engagement irgendwann mal gesagt, da muss doch noch was von der Burg sein, haben dann angefangen, die wieder freizulegen. Und es ist ein sichtbares Engagement von Bürgerengagement, wo man sieht, wenn ehrenamtlich, wenn gemeinsam jemand was tut, was entstehen kann. Und ich durfte dann 2009 da dazukommen, bin seitdem dort zweiter Vorsitzender und habe dann auch mal gefragt, warum bauen wir denn nicht die Kapelle fertig? Und die Waldecker haben ja berichtet, dass die Pläne schon immer gibt, dass man aber immer an einem Punkt gescheitert ist, nämlich das Geld nicht zusammenzukriegen. Und um das abzukürzen, ja, wir haben das dann hingekriegt, die Mittel zu besorgen, die uns gefehlt hat, eine Kapelle zu machen. Und das Highlight war dann die Fertigstellung dieser revitalisierten Kapelle mit einem Glockenguss vor Ort. Und letztendlich ist ja auch bei den Leidenschaften meiner Kollegin angesprochen, der Schlossberg ist nicht die Burg allein. Das ist das Symbol, für was man erreichen kann, wenn man gemeinsam was tut. Dann ist natürlich ein wunderbarer Platz, wo Geschichte, Kultur, Natur zusammenkommen. Und es ist immer wieder toll, wenn man eine Runde joggt und dann dort auch einen Zwischenstopp macht, innezuhalten. Und darum ist die Burg oder der Schlossberg für mich Ausgleich, aber auch ein Symbol, was Menschen gemeinsam bewegen können und sehr gemeinsames Ziel.
Total spannend, Leonhard. Aber sag mal, wenn man etwas freilegen muss, das hört sich so an, als ob das auch Parallelen haben könnte zu der digitalen Kompetenzentwicklung. Siehst du da Parallelen? Freilegen?
Ja, freilegen im Sinne von, ja, man sucht nach Vorhandenen, weil man baut ja nichts Neues. Und letztendlich, wenn man in die digitale Kompetenz geht, da geht es natürlich auch darum zu sagen, welche Fähigkeiten in mir muss ich wecken, um mir Neues anzueignen.
Super. Katrin, du hast ja erzählt, also auf dem Marathon kommst du, wenn du alles zusammenzählst. Aber erstens freuen wir uns, dass die Bank so gut zählen kann, weil so 4 Kilometer, das ist ja hervorragend. Aber sag mal, ist die digitale Kompetenzentwicklung ein Sprint oder ein Marathon, deiner Meinung nach?
Ja, eigentlich ist es ein dauerhafter Marathon. Ne? Also hat irgendwie kein Ende, weil letzten Endes ist es eine laufende Veränderung, muss sich immer der Geschwindigkeit anpassen und immer wieder sich auf Neues einstellen. Deswegen würde ich es gar nicht so zeitlich oder in dem Fall kilometermäßig abgrenzen wollen.
Also super. Liebe Grit, also ich als Sesselsportlerin musste ich mich natürlich also informieren. Bootcamp-Training, das hört sich ja also wirklich furchtbar anstrengend an. Aber ich habe gelesen, dass man den inneren Schweinehund überwinden muss und dass man Kameradschaft und Teamgeist braucht für diese Geschichte. Das hört sich für mich auch so an wie gewisse Learning Journeys, über die wir auch gelesen haben. Siehst du auch da Parallelen?
Definitiv. Also auch im Bootcamp funktioniert es nur im Team, genauso wie im Team bei uns im Unternehmen oder auch im Team der Learning Journey. Und im Grunde genommen treibt man sich gegenseitig an, ne, beste Leistung zu geben und ja, im Grunde genommen auch immer besser und schneller zu werden. Und das sehe ich auch in der Learning Journey so. Ne? Also wir unterstützen uns gegenseitig, ja, geben uns Hinweise und ja, werden dadurch schneller, fitter und widerständiger auch. Ne?
Ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal noch einen Schritt zurückgehen, damit wir auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überfordern. Jetzt reden wir schon über eine Learning Journey, aber vielleicht mal wirklich einen Schritt zurück. Mein Volksbank-Mitarbeiter, euch gibt es seit 1923, gleichzeitig Top 100, innovativste Bank Deutschlands, alles Mögliche abgeräumt, wenn man über ja, modernes Banking spricht, über Innovation, dann trifft man irgendwann immer irgendwie auf die Volksbank mit weiter. Was macht ihr anders oder was muss man heute machen, um das Innovative voranzutreiben, um in so einer schwierigen, ja, herausfordernden Welt immer auch so als innovativer Player sich zu positionieren? Also irgendwas scheint ihr ja so wie das gallische Dorf irgendwie anders zu machen. Nicht, dass jetzt Mittweida ein Dorf ist, wollte ich nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Also was macht ihr denn einfach anders? Verratet bitte euer ganz geheimes Geheimrezept jetzt unseren exklusiven Zuhörerinnen und Zuhörern.
Ja, wir sehen nicht die Probleme, ne, sondern wir schauen nach vorn und überlegen, wie wir ins Tun kommen und wie wir ja uns gegenseitig auch dazu anspornen, ja, Lösungen zu finden für das, was auf uns einfließt von allen Seiten. Ob das unsere Kunden sind, ob das unsere Kolleginnen und Kollegen sind, ob das die Technik ist, die wir bewältigen müssen. Na, ja, wir denken nicht zuerst, was ist das größte Problem, sondern wie kommen wir am besten da durch? Das ist unser Motto, glaube ich.
Okay. Katrin, Leo, was sagst du? Was sagt ihr?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wir immer versuchen, alle im Haus mit einzubinden, ne? Dass jeder seine Perspektive mit einbringt, dass jeder auch seine Kompetenz und ja, sein Wille, was gestalten zu wollen, mit reingibt in das Ganze. Und wir schauen halt, wie sollte es sein? Und dann gucken wir, wie wir bestimmte Dinge vielleicht auch umschiffen können, wo wir sagen, okay, daran müssen wir uns halten, aber wie geht es vielleicht auch noch ein Stück weit einfacher? Wie geht es noch ein Stück weit besser? Mhm.
Ja, ich glaube, an der Herausforderung wächst man. Und unser Umfeld ist von den Rahmenbedingungen so, dass wir sinkende Kaufkraft haben, unterdurchschnittliche Kaufkraft, sinkende Bevölkerung und auch überalterte Regionen. Und bei unserem Bundesverband gab es mal Einteilungen in unterschiedliche Cluster. Hohe Kaufkraft, Zentren und ländlicher Raum. Man hat nach einigen Jahren festgestellt, dass es egal, wo du bist, immer gute und nicht so gute gibt, um es mal so zu unterteilen. Und unser Kern ist, denke ich, erstens, das was schon angedeutet wurde, erstens ist fast jedes Unternehmen, wahrscheinlich jedes, Mannschaftssport hat. Es geht nicht darum, dass einer die Goldmedaille holt und die anderen schauen zu und klatschen, sondern wie bei einer guten Fußballmannschaft muss man auf jeder Position gut besetzt sein. Dann gibt es ein sehr gutes Ergebnis, wenn man gut zusammenspielt. Dann braucht es das Zusammenspiel in der Mannschaft und was uns auch, denke ich, auszeichnet, ist, ich beschreibe es immer gerne mit einem Zehnkampf. Es ist nicht das eine Ding, das wir gut tun, sondern wir haben die vielfältigen Themen, die es braucht, im Blick. Und wenn man beim Zehnkampf einen Hochsprung hat, indem man 2,40 Meter springt, aber 9 Disziplinen mäßig macht, kommt kein gutes Ergebnis raus. Wenn man aber in 10 Disziplinen gut ist, muss man nicht mal sehr gut sein. Dann kommt ein sehr gutes Zehnkampfergebnis raus. Mhm. Das denke ich auch ein Stück Volksbank mit weiter und dann das Ganze darauf aufbauend. Manchmal ist ein Nachteil, für uns ist es wahrscheinlich ein Vorteil, dass man ohne Fusion, ohne Veränderung, das muss nicht nachteilig sein, kann auch manchmal eine Chance sein, aber bei uns natürlich immer stetig miteinander weiter gewachsen sind, aber uns auch vorgenommen haben. Gemeinsam nicht nur im Volumen, sondern auch an den Herausforderungen zu wachsen. Und das auf dem Fundament einer ganz wertvollen Unternehmenskultur. Wir haben das insbesondere im Jahr 2009, 2010 dann nochmal mit Vorstandswechsel sauber herausgearbeitet. Wir haben eine Vertrauens- und Leistungskultur und gerade in den Bereichen, wo Fritz Zimmer und Katrin Droste tätig sind in der Unternehmensentwicklung, achtet man natürlich darauf, dass man dieses auch fortschreiben. Kultur kann man nicht anordnen, sondern muss man leben und haben auch griffig gemacht, was heißt denn Vertrauenskultur, was heißt denn Leistungskultur. Und gesteigert haben wir es jetzt gerade in dem Kontext der Herausforderung, der uns ja heute zusammenführt, Digitalisierung, indem wir die Menschen mitnehmen und sagen, wir brauchen auf dem Fundament einer Vertrauens- und Leistungskultur eine Veränderungs- und Innovationskultur. Und schon das Aussprechen ist mal eine Transparenz, was es braucht, um gemeinsam in die Zukunft zu machen, gehen. Und Veränderung ist ja nicht per se so, dass es alle anzieht, sondern Veränderung ist erstmal was anders machen, löst vielleicht erstmal Widerstand aus, aber jeden zu sagen, du, ist für dich vielleicht nicht angenehm, aber es gehört dazu, wir brauchen es, wir müssen lernen, mit Veränderung umzugehen, manchmal auch mit schneller Veränderung, wie wir es jetzt in Corona erlebt haben. Und dann als nächsten Ast nochmal das Thema Innovationskultur, weil wir natürlich schon wahrnehmen, wir können Banking gut und wir werden auch, und wir haben eine Daseinsberechtigung mit unserem Geschäftsmodell, weil wir für Kunden Nutzen stiften, aber wir müssen immer auch so besonders sein, dass wir auch morgen gebraucht werden. Und diese Kombination aus Mannschaftssportart, Zehnkampf in allen Facetten immer wieder sich weiterentwickeln und das auf dem Fundament einer guten Unternehmenskultur, das war jetzt der Versuch, in einigen Sätzen die Volksbank mit weiter zu charakterisieren. Vielleicht eine lustige Anekdote. Wir haben jetzt insbesondere auch durch unsere Werkbank 32 immer wieder Learning Journeys. Und hat das erst vor 2 Wochen, da habe ich das auch so beschrieben. Und da sagen die, aber da muss schon noch was sein, das kann es doch nicht sein, da muss doch noch was sein. Das Fundament ist das Mindset, die Kultur, miteinander Themen zu tun und darauf kann man alles drauf aufbauen. Und wenn das Fundament stabil ist, dann kann man auch größere Herausforderungen annehmen, ob das Digitalisierung oder was anderes ist.
Für diejenigen, die noch nicht so viel wie über die Volksbank Mittweida wissen wie wir, 190 Mitarbeiter, Durchschnitts Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren. Und da muss man ja auch irgendetwas gut machen, wenn die Leute so lang bleiben. Aber zu eurem Team gehören nicht nur die Mitarbeiter, habe ich das Gefühl. Ihr habt ein Innovationszentrum gegründet. Leonard, das hast du gerade auch erwähnt, das ist Werkbank 32, um den Digitalisierungsprozess im Mittelstand in der Region zu unterstützen. Und ihr habt ganz bewusst die Nähe zu Startups gesucht. Warum das?
Ja, vielleicht muss man, wenn man ein bisschen was über die Volksbank mit weiter erzählt, die kennt man ja, wenn man über Genossenschaftsbanken spricht oder da ist es vielleicht bekannt. Aber Mittweida, ich kannte Mittweida bis 91 auch nicht. Mittweida liegt in Sachsen, vielleicht muss man das mal erzählen. Und Mittweida hat 3 größere Vororte, Dresden, Chemnitz und Leipzig. Und da in der Mitte liegen wir. Zugegeben sind unsere Vororte etwas größer wie wir, aber in diesem Dreieck. Und warum haben wir uns... Wir wissen, dass wir unser Bankgeschäft gut tun. Der klassische Banker kann einen Prozess optimieren. Der klassische Banker hat ein Gefühl für Risiko und ist mit all den Attributen belegt, die der Banker hat. Wir brauchen aber, um uns deutlich weiterzuentwickeln, nicht nur weiterentwickeln, auch manches, wo wir neu dazulernen. Und in dem Mittweida-Kontext haben wir eine Hochschule mit roundabout 6.000 bis 7.000 Studenten und diese Nähe auch da zu lernen oder uns mit Ideen auszutauschen, hat dazu geführt, dass wir zum einen eine Stiftungsprofessur gemacht haben für Digital Business und E-Entrepreneurship und haben gemerkt, da gibt es viel mehr Themen. Und diese Themen schubsen wir gemeinsam schon die letzten Jahre an und um den Ganzen auch noch Raum zu geben. Wir hätten die Themen auch ohne Raum tun können, haben wir die Werkbank 32 geschaffen, ist ursprünglich Arbeitstitel gewesen, jetzt ist der Name geblieben, ein Innovationszentrum mit einer Villa, mit einer alten Wäscherei, über 1000 Quadratmeter, wo Digitalisierungsthemen vorangebracht werden, wo wir Startups haben, die sich einmieten oder heute erst eingeweiht ein Die Estonia Showroom, ein Showroom für digitales Estonia, der erste in Deutschland, das war heute der Staatsminister Schmidt da, es war heute Botschafter von Estland da und man kann, wenn man Digitalisierung in Estland erleben will, nach Tallinn fliegen, in den Showroom oder in das Briefing Center, wie es ja jetzt neu heißt, oder der kürzere Weg ist, man fährt nach Sachsen, macht mit weiter und kann im Estonia Showroom, Digitalisierung in Estland erleben, aber das ist ja nur ein Teil. Man kann es erleben, begreifen und dann anfangen zu sagen, Estland ist nicht bei mir, aber wenn das geht, was heißt das für mich? Und der Teil ist der wichtigere und dem geben wir natürlich in der Werkbank 32 jetzt an diesem Beispiel auch Raum, zu sagen, wo kommen wir her? Was haben wir in unseren Unternehmen für Ressourcen und was müssen wir oder was wollen wir? Man muss es ja nicht, es ist ja eine freiwillige Veranstaltung, aber wenn man Unternehmen nach vorne entwickeln will, was wollen wir anpacken in diesem Kontext und wie bringen es wir auf den Weg? Und wenn man es an dem Beispiel macht, wir wollen es zeigen, aber wir wollen auch begleiten, unterstützen, Digitalisierung für das jeweilige Haus mit den vorhandenen Ressourcen und dem Notwendigen, was man sich dazu aneignet, auf den Weg bringen. Und die Werkbank 32 ist eine Vernetzung, ein Ökosystem rund um das Thema Digitalisierung und Innovation im Mittelstand, was ja auch Spaß macht, wo wir auch ja gemeinsam mit dem Thema unterwegs sind.
Wenn man das jetzt alles so hört, dann kann man sich aber schon die Frage stellen, seid ihr denn überhaupt noch eine Bank? Also ich meine, wir reden hier über digitales Estonia, wir reden über Startups, über Ökosysteme, über innovative Technologien. Ist das jetzt eigentlich nur noch so ein Label, das ihr tragt, Volksbank, Bank und eigentlich die Party spielt woanders? Also gibt es zukünftig überhaupt noch so Banken, wie wir sie kennen? Wie kann man das jetzt sich vorstellen, aus so ein bisschen aus der Bankperspektive? Weil wenn jetzt sich jemand gerade in unseren Podcast reingeklickt hat und bisher zugehört hat, dann fragt er sich, hä? Die reden doch die ganze Zeit über andere Themen, aber irgendwie nicht wirklich über Finanzmärkte und über Banken. Was würdet ihr dazu sagen?
Na, ich glaube, also wir sind schon erstens Bank und zwar auch ganz klassische, traditionelle Bank. Mhm. Wir machen das auch sehr gut. Wir haben gerade Kundenbefragungen gemacht, sind gerade so was Tolles. Grit Zimmer hat da vieles auf die Beine gestellt und federführend organisiert, wie man für Kunden erreichbar war, gerade in Corona-Zeiten. Wenn man Kundenbefragung macht nach oder in dieser Phase und Kunden bestätigen uns tolle Erreichbarkeit und Verfügbarkeit trotz teilweise geschlossener Zweigstellen, dann kriegen wir das schon gut hin. Und wir sind Bank, wir sind in der Region verwurzelt, wir sind getragen von über 13.000 Mitgliedern, die Eigentümer sind von 35.000 Kunden und das ist unser Kerngeschäftsmodell. Gleichzeitig wissen wir und wollen wir für unsere Kunden auch morgen noch leistungsfähig sein. Darum arbeiten wir an diesen Themen, um uns fit zu machen und die Kunden fit zu machen. Mhm. Und nur die vorhandene Kraft der Volksbank mit weiter ermöglicht uns ja auch, diese Aktivitäten aufzusetzen. Und wenn wir über Ökosystem sprechen, jeder, der ein bisschen tiefer eintaucht, ein Ökosystem aufzubauen, ist dann erfolgreich, wenn es nach 5 bis 7 Jahren nur existiert, weil dann fängt es erst an, auch wirtschaftlich einen Benefit abzuwerfen. Und dann bist du aber schon gut, weil du hast ja das 5. und 7. Jahr erreicht. Und auf diesen Weg haben wir uns gemacht. Wir glauben, wir sind überzeugt davon, dass wir heute von Sekunden erste Adresse sind, exzellenter Ansprechpartner, wenn es um Finanzen geht. Und wir machen uns aber auf den Weg, so wie es die Katrin Droste vorhin gesagt hat, es ist kein Lauf, der zu Ende ist, sondern wir machen uns auf den Weg, alles dafür tun, und zwar rechtzeitig, dass wir auch in 5 und 10 Jahren noch exzellente Partner sind.
Jetzt muss ich da kurz einhaken, weil es so aktuell ist. Leonard, du hast gerade auch Corona erwähnt. Ich vermute, und das Frage an dich, Katrin und Grit, das war jetzt viel zu organisieren. Ihr seid im Bereich Personal und Organisation unterwegs. Was waren denn so die zentralen Herausforderungen jetzt im vergangenen Jahr für euch? Auch aus Personalsicht, die Leute in einen ganz anderen Modus zu bekommen, da die Prozesse schnell abzustimmen und zu verändern. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, was ihr da in den letzten Jahren erlebt habt und vielleicht auch, welche Rolle die Digitalisierung dabei gespielt hat?
Ja, also vielleicht aus Personalsicht ging es jetzt natürlich darum, die Leute ein bisschen zu entfernen und verstärkt das mobile Arbeiten zu nutzen. Wir hatten ein bisschen den Vorteil, dass wir das auch schon vor Corona auf einer sehr breiten Basis hatten. Nichtsdestotrotz haben wir es aber ausgeweitet, haben viele dann eben raus aus der Bank geschickt. Das bedeutete zum einen natürlich technische Ausstattung, aber auch fit machen, die anzuwenden. Auch das Thema Zusammenarbeit aus der Ferne, ne, dass die Teams sich eben digital treffen. Es war eine sehr große Herausforderung, dass es dann irgendwann auch alle per Video gemacht haben. Es ging erst per Telefon, aber sukzessive hat sich das dann eben etabliert. Geht auch darum, mit den Führungskräften zu sprechen. Wie können Sie denn die Teams so zusammenhalten, dass die Zusammenarbeit weiterhin so gut funktioniert, ne? Dass die Kultur auch auf einer guten Basis bleibt. Das war eine Herausforderung auf jeden Fall.
Wir haben ja aus regulatorischer Anforderung heraus ein Notfallteam. Mhm. Manchmal mal gelästert und dann gesagt, was braucht es das? Aber letztendlich hat es sich trotzdem bewiesen. Wir wussten auch nicht, dass Corona kommt. Aber unser Notfallteam hat die Arbeit aufgenommen und hat das erste Mal getagt und hat dann auch den Vorstand informiert, dass das zusammengetreten ist. Ich war dann bei der zweiten Sitzung dabei. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis aus so einem Prozess, zu sagen, neben dem, was braucht, einfach vorbereitet zu sein. Nicht auf das, was kommt, weil das Risiko lauert immer da, wo man es nicht sieht, aber damit umgehen zu können, das, was kommen könnte. Und das ist auch eine Erkenntnis aus Corona.
Ist eine der wichtigsten Skills, die man dafür braucht für diese Zeit, evolutionieren. Und weil das hört sich so an, wenn ihr sprichst, also als ob Charles Darwin eine wahre Freude an eurer Bank haben würde, auf das vorbereitet sein, womit man nicht rechnet und sich schnell anpassen und auch noch vorausschauen. Ist das eine der Skills, die ihr trainiert?
Vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man trainieren, vielleicht ist es manchmal auch in unserem Umfeld schon so gewesen. Also wir haben, wenn man so auf die ganze Laufzeit der Bank zurückblickt, wo ich jetzt miterleben durfte, wir haben immer schon gesagt, wir wollen diesen Schritt voraus sein, was auf morgen kommt. So geht es vielleicht schon in die Richtung, ohne dass wir es so definiert haben. Nicht das heute gut tun, sondern auf morgen vorbereitet sein. Und das Morgen ist natürlich ein Bild, das man hat, aber man sieht es ja bei den Wetterprognosen, es kommt nicht immer so, wie es prognostiziert ist. Und dann trotzdem damit umzugehen, weil das Wetter ändert man nicht. Das ist, glaube ich, diese Fähigkeit, die dahinter liegt. Ja, und das ist wahrscheinlich schon ein Teil unseres Mindsets, wo wir immer wieder erleben. Ja.
So, und wie jetzt wollen wir es natürlich ganz konkret wissen, wie trainiert man das? Also wir haben ja auch so ein bisschen was in eurem Buchkapitel gelesen, das ich an dieser Stelle natürlich auch gerne nochmal erwähnen möchte, wo ihr auch eine Learning Journey beschreibt, wo ihr sehr, ja, man kann sagen, unkonventionelle Möglichkeiten auch beschreibt, wie man Weiterbildung betreiben könnt. Hängt das vielleicht auch mit diesem Vorbereitetsein für die Zukunft, Vorbereitetsein auf das Unbekannte zusammen? Könnt ihr das vielleicht mal ein bisschen erklären, was da passiert ist, mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Wir wollen uns ja auf dem Weg oder sind auf dem Weg der Digitalisierung und wir haben uns gefragt, wie können wir denn überhaupt alle mitnehmen? Woran scheitert es denn im ersten Moment? Und häufig sind es auch mal so Ängste und Befürchtungen. Verstehe ich alles oder was kommen da überhaupt für Veränderungen auf mich zu? Es passiert alles so schnell. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir jetzt anfangen, irgendwelche digitalen Tools zu schulen oder zu sagen, wie ich was anwende, wie ich vielleicht auch was gestalte, geht es doch erstmal darum zu sagen, offen sein für Veränderungen, in die Kommunikation gehen, zu sagen, wir sind auch offen, dass jeder seine Fragen stellen kann, dass alles beantwortet wird, dass jeder Transparenz hat im Unternehmen. Was passiert denn schon? Wir sind, die Anne hat es schon gesagt, 190 Kollegen hier im Haus. Da passiert natürlich an unterschiedlichen Stellen was, um hier eine Transparenz zu schaffen. Und wir wollten das auch auf eine sehr unterhaltsame Weise tun, aber es sollte auch Informationen rüberkommen. Ne? Und insbesondere auch das Thema Information, was bedeuten denn bestimmte Technologien, wie funktionieren die? Und da haben wir uns dann auf dem Weg in die Learning Journey gemacht. Kann man dann genauer auch im Buch nachlesen, was genau Inhalt ist, um die Leute da ein Stück weit abzuholen und die Einstellung ein bisschen zu verändern.
Also ich muss sagen, Philipp und ich, wir hatten ja wirklich mit Begeisterung gelesen, wie ihr dann auch überhaupt angefangen habt, diese Thema Spaß einzuführen. Also wenn man das so sagen darf, man würde ja nicht unbedingt Pippi Langstrumpf mit einer Bank in Verbindung bringen und schon gar nicht mit der Digitalisierung. Und trotzdem hat das genial funktioniert. Wer kam auf die Idee und was hat es auf sich mit Pippi Langstrumpf und Digitalisierung?
Ja, auf die Idee kamen wir im Team. Und was kennzeichnet die Pippi? Die ist ganz neugierig. Die hat immer die unkonventionellsten Lösungen für die Probleme, auf die sonst niemand kommen würde. Und sie hat vor nichts Angst. Ne? Sie geht offen durch die Welt, schaut, was passiert da und versucht, das für sich eben zu adaptieren und da gute Dinge zu finden. Und genauso geht es ja auch bei dem, was wir machen. Man soll angstfrei agieren, man soll einfach mit offenen Augen die Trends beobachten, zu gucken, was können wir vielleicht für die Bank nutzen. Und diese Einstellung wollten wir so ein bisschen als Aufhänger nutzen für die Learning Journey.
Grit, habt ihr auch versucht, sozusagen den Erfolg von dieser Maßnahme so ein Stück weit messbar zu machen? Oder könnt ihr so ein bisschen berichten, was dann letztlich auch so in der Belegschaft dadurch passiert ist? Habt ihr da so ein paar Einblicke für uns vielleicht?
Naja, ich glaube, es wurde erstmal ganz viel drüber gesprochen, ne? Okay. Da wir ja die Learning Journey auch in verschiedenen Etappen durchgeführt haben, also nicht alle Kolleginnen sind da gleichzeitig sozusagen auf der Reise gewesen, sondern so nach der ersten Durchführung, ne, gab es schon sehr viel auch so Gemunkel im Haus, was passiert da und wie aufregend war das? Also das ist ja schon erstmal ein Stück weit, die Kolleginnen und Kollegen haben sich damit beschäftigt, was sie da überhaupt erlebt haben und haben da auch schon, auch wenn sie es nicht in dem großen Stil sollten, aber haben trotzdem schon kleine Sequenzen so ins Unternehmen mit reingebracht, in die Pausengespräche, ne, und haben ja die nächste Truppe, die dran war, sozusagen neugierig gemacht. Und das hat sich im Grunde genommen durchgezogen. Und wir haben da wirklich auf eine sehr, auf der einen Seite, wie Katrin schon sagt, unterhaltsame Weise, aber trotzdem anspruchsvolle Art und Weise, uns mit Themen beschäftigt, wo vorher vielleicht ja die Kollegen noch gar nicht so das greifen konnten, was das bedeutet. Also ein Business Model Canvas einfach zu erklären, ne, ist vielleicht ja für den einen ist das Fleisch und Blut und der andere hört das erste Mal davon. Und den Schwung haben wir dann mitgenommen sozusagen und das weiterentwickelt, die ganzen Themen, und für uns vor allen Dingen weiterentwickelt. Na, sozusagen unsere Note noch mit eingebracht und in verschiedenen Projekten dann angewandt.
Kannst du uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel geben von der Learning Journey? Wir haben jetzt sehr viel über spielerisch gehört, über trotzdem ernsthaft. Habt ihr mal so ein Beispiel, wie ihr dann so ein ernsthaftes Thema denn spielerisch aufgezogen habt, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen können?
Ja, wenn man jetzt mal schaut, wir haben einen Design Thinking Prozess erlebt in der Learning Journey, ne, was ja auch bei uns im Haus wichtig ist, ne, immer wieder zu hinterfragen, unsere Kunden zu fragen, ist das überhaupt das, was ihr jetzt gerade von uns erwartet? Hat das Produkt, unser Service genau das, die Ausstattung, die dann auch eine Kaufentscheidung bei euch auslöst? Und dieses Design Thinking ist ein großer Begriff, aber was haben wir im Grunde genommen gemacht? Wir haben eine Geldbörse gebastelt für unseren Sitznachbarn, ne? Und indem wir immer wieder unsere Nachbarn gefragt haben, auf was legst du Wert, welche Ausstattung ist dir wichtig, ist es dir wichtig, dass die besonders groß ist oder ob die besonders klein ist, was muss denn alles reinpassen? Und ich glaube, durch diese Art und Weise wurde für viele Kolleginnen und Kollegen wirklich klar, Design Thinking ist gar nicht so schwer, ne? Sondern ist was man wirklich tun kann und wo man auch nicht ja, eine lange Ausbildung dazu braucht, sondern halt einfach erklärt, ne, an so einem Ereignis. Und danach war es einfach klar, ne, was es bedeutet.
Genau. Ihr habt es ja auch mit den Robotern gelernt, habe ich gehört. Wie ging das vonstatten?
Genau, wir hatten den Cosmo dabei, einen kleinen Roboter, der im Grunde genommen, ja, es war ein gegenseitiges Lernen eigentlich, ne? Der Cosmo wurde angelernt, ja, bestimmte Wege zu gehen, ne? Einen bestimmten Weg zurückzulegen und im Grunde genommen auf uns Menschen zu reagieren, also auch so zu das Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik. Ne? Letztendlich ging es dann schon so, was bedeutet auch mal künstliche Intelligenz oder für uns, wo sind dann vielleicht auch Anwendungsfelder, wo wir uns davon bedienen können, ne? Und das wirklich mal auf einfache Art und Weise zu erleben, eine Technik anzutrainieren und mit der Technik zu kommunizieren, ne? Mit dem kleinen Cosmo, genau.
Berührungsängste abbauen, einfach die Dinge ein bisschen entmystifizieren auch, ne?
Genau, klein zu machen. Ne? Die sind gar nicht so groß und so unerreichbar.
Und den Code zum Tresor hat er nicht bekommen, oder?
Nein.
Super. Ich habe gelesen, also bei euch, dass die Vorstände sich eingebracht haben in den Workshops. Leo Butter bei den Fische. Konnten die Vorstände schon vorher alles?
Die Vorstände können auch heute noch nicht alles.
Super.
Das ist ja genau auch Bestandteil dessen zu sagen, wir sind eine Mannschaft und die Leistung wird dadurch gut, oder das ist ja letztendlich nicht bloß in der Bank, so Exzellenz in der Vernetzung entsteht ja dann, wenn jeder in, ob im Netzwerk oder im Betrieb Fähigkeiten hat, wo er besonders gut ist, aber weiß, in der Wirkung mit anderen besonders guten Fähigkeiten kommt ganz exzellente Leistung raus. Und unsere Rolle in unserer Learning Journey war ja eine, ja, manchmal gar nicht so leichte Aufgabe, aber im Kern eine ganz wichtige zuzuhören. Und in unserer Learning Journey gab es 5 Stationen und eine war die Vorstandslounge. Das heißt, mein Kollege Michael Schlagenhoff und ich, wir waren bei jeder Learning Journey dabei. Wir haben alle Mitarbeiter erlebt und unsere Station war, was bewegt euch? Alle in den Gruppen. Ich glaube, die kleinste waren mal 4 Gruppen, ansonsten waren 6, 7 Mitarbeiter. Und war mit allen Mitarbeitern, die 45 oder 50 Minuten, die wir gehabt haben, Zeit gehabt. In der Zeit kommt ja keiner aus. Das heißt, entweder haben die Leute angesprochen, was sie bewegt, oder ich habe auch bewusst darauf geachtet, dass jeder was sagt. Also sagen, was bewegt dich, was bewegt sie? Und dann kommt man ins Gespräch. Und das war natürlich eine Bereicherung, alle Mitarbeiter zu erleben, zu hören, was sie bewegt, aber auch die Chance zu haben, in diesen kleinen Gruppen Themen zu erläutern. Und wir haben neben dem Zuhören, was wichtig war, was auch sonst wichtig ist, der liebe Gott hat uns nicht umsonst 2 Ohren und einen Mund gegeben, wäre ein gutes Verhältnis von Zuhören und Sprechen, haben wir auch transparent unsere Themen vorgestellt. Wir haben eine Landkarte, eine Roadmap mit unseren derzeitigen Themen gehabt und sind da drauf eingegangen. Und da waren zum Beispiel Themen drauf, auch damals schon Nachhaltigkeit. Und heute ist es überall in aller Munde und die Aufsicht hat uns Nachhaltigkeit nochmal nicht nur nahegelegt, sondern in ein Stammbuch geschrieben. Und da kam auch nochmal die Frage, warum schreiben wir bei uns auf die Landkarte Nachhaltigkeit? Ich glaube, die Frage würde erstens nach der Learning Journey keiner mehr stellen und mit dem zeitlichen Versatz, mit der Präsenz von Nachhaltigkeit auch nicht mehr, aber zeigt, wir wollen alle mitnehmen, Themen vorstellen und transparent machen, wo sind wir denn dran, drüber sprechen, warum wir das tun und den Sinn vermitteln. Und so ging es auch bei der Technik und anderen Themen, weil wir glauben, wie Philipp gesagt hat, entmystifizieren und nicht vor künstlicher Intelligenz Angst haben, sondern überhaupt mal wissen, was dahinter steckt und wissen, wann vielleicht künstliche Intelligenz oder was anderes für unsere Relevanz hat. Und das war eine ganz tolle Aufgabe, da zu sehen, wie die Leute die einzelnen Stationen angenommen haben, aber auch mit uns darüber gesprochen haben.
Jetzt nehme ich so ein bisschen natürlich auch aus deinen Ausführungen oder euren Ausführungen mit, dass wir uns ja sozusagen auf einer dauerhaften Reise befinden und die Zukunft geht glücklicherweise immer weiter und wir haben hoffentlich noch viele spannende Dinge vor uns. Wie wichtig ist es denn jetzt auch, dieses Lernen, die Lust auf die Zukunft zu haben, dass das wirklich auch dauerhaft in die Unternehmenskultur integriert wird? Also, dass man auch Freiräume schafft, nicht nur innerhalb von ja, formellen Trainingsformaten, Schulungsformaten etwas zu lernen, sondern auch wirklich dauerhaft als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter sich mit neuen Themen beschäftigen zu können. Wie wichtig ist das und wie schafft ihr das zukünftig, da auch den Freiraum zu schaffen, weil jeder muss ja trotzdem auch noch ein bisschen seine eigentlichen Aufgaben erfüllen. Gleichzeitig muss man sich aber mit so vielen neuen Themen beschäftigen. Wie kriegt man diesen Balanceakt eigentlich dann hin und was sind da eure Überlegungen dazu?
Ja, wahrscheinlich ist es immer ein Balanceakt. Also die Lust auf die Zukunft ist natürlich Sinn vermitteln. Wenn wir den Sinn vermitteln, warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, dann entsteht natürlich die Sehnsucht, dabei zu sein. Und wenn uns das gelingt, dann gelingt auch der Balanceakt bei den zeitlichen Themen. Weil wenn ich das als Last sehe, wenn es Veränderungen was Schweres ist und das Ganze als Rucksack-Add-on draufgebürdet wird, dann findet man natürlich auch, dann findet man nicht den Raum dafür, sich damit zu beschäftigen. Wenn ich aber merke, oh, da ist was Tolles, oder möchte ich auch dabei sein, oh, das möchte ich auch kennen, oder ich spüre, wenn ich das so tue, es macht mir die Arbeit einfacher, oder ich löse Begeisterung beim Kunden aus, dann ist natürlich die Bereitschaft oder die Sehnsucht, dabei zu sein, viel größer. Und darum, neben der reine zeitliche Rahmen, was auch ein Thema ist, weil wir haben ja die bestehende Arbeit, wir wollen das Bestehende weiterentwickeln, aber es braucht diese Leidenschaft dafür. Und dann wird ja auch manchmal beschrieben mit beidhändiger Führung, vielleicht kann man auch sagen, beidhändigen Tun. Auch diesen Spagat haben wir manchmal bei uns im Haus zu lösen. Es ist beides wichtig. Es hilft nicht nur, es nutzt nichts, sich nur mit den Themen in der Zukunft zu beschäftigen und uns bricht das Stammgeschäft weg. Es nutzt aber auch nichts, wenn man nur die alten Themen tut. Und dieses im Gleichgewicht, in Balance zu sein, zu sagen, das Heutige kommt nur gut in die Zukunft, wenn ich heute schon mich mit der Zukunft beschäftige.
Die Kunden treiben die Digitalisierung voran, die man dann auch als Bank beschreiten muss, habt ihr geschrieben. Wie erahnt man, was die Kunden brauchen und wie bindet man die in diesem Digitalisierungsprozess ein?
Ja, man erahnt es, indem man die Kunden fragen. Ne?
Ja,
und,
gute Antwort.
Und indem man aber auch auf uns selbst reflektieren. Ich meine, wir sind ja auch Kunde. Ne? Wir sind Kunde natürlich bei unserer Bank. Wir sind woanders Kunde, bei anderen Unternehmen und haben ja dann auch persönlich unsere Erwartungen oder unsere Wünsche, die das Unternehmen erfüllen soll. Und genauso ist es im Grunde genommen bei unseren Kunden ja auch. Aber wichtig ist, wir müssen mit unseren Kunden sprechen. Ne? Und nicht immer nur denken, wir haben die Lösung gefunden, sondern müssen halt wirklich hinterfragen, ist das überhaupt das, was ihr braucht? Ne? Und das tun wir durch unsere Kundenbefragung, das tun wir regelmäßig in unseren Kundengesprächen, die wir tagtäglich führen, in unseren Telefonaten, in Veranstaltungen kommt man ins Gespräch miteinander, man netzwerkt, ne? Wie man so schön sagt. Und überall muss man halt mal ja, genau hinhören. Ne? Und natürlich ist uns der Kunde auch immer, ja, er geht durch die Welt, ne? Er ist ein Stück voraus und wir als Bank hinken vielleicht auch aufgrund unserer technischen Abhängigkeiten, die wir teilweise haben, manchmal ein Stück hinterher, ne? Und da muss man halt aufpassen, dass wir da nicht abgehangen werden, ne? Sondern immer wieder neue Ideen und Lösungen kreieren, dass der Kunde dranbleibt, ne?
Muss die Transformation, du hast es gerade angesprochen mit der Geschwindigkeit, Grit, muss die Transformation der Banken schneller gehen? Müssen wir noch mehr auf die Tube drücken? Also ich meine, ihr macht sehr viel, andere machen auch was, aber ist Geschwindigkeit ein großes Thema bei euch oder ist es vielleicht gar nicht der springende Punkt?
Ich glaube, Geschwindigkeit ist ja ein Erfolgsfaktor, aber mindestens genauso wichtig ist Kontinuität, also kontinuierlich dranbleiben. Also wenn es ein Langstreckenlauf ist, der immer wieder von vorne beginnt, dann hilft der Sprint zwischendurch nur, wenn man damit ein Etappenziel noch ein bisschen schneller erreicht, weil man dann die Zwischenwertung gewinnt. Aber es braucht die Kontinuität und es braucht insbesondere neben der Geschwindigkeit ist auch schon ein Wettbewerbsfaktor, auch insbesondere das Anfangen. Also ich erlebe ja auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, naja, das fangen wir dann mal später an oder da guck mal, je später du anfängst, umso größer wird ja der Lauf oder die Anstrengung später. Das ist ja nicht, dass man warten kann, sondern manche Dinge, jeden Tag geht es einen Ticken voran. Und wenn man kann es ja mit einer Bergwanderung begleiten. Wenn die einen früh um 6 losgehen und man geht erst um 10 Uhr los, dann wird es spannend, ob man die am Gipfel nur einholt. Da muss man schon verdammt schnell laufen, um genauso nur am gleichen Ziel zu sein. Vorher da.
Also ich beobachte so ein bisschen, dass dieses dauerhafte Rennen, Laufen, dieses Schnellsein, dieses Standhalten mit den ständigen Veränderungen, dass das sehr anstrengend ist. Also das merke ich selber, aber ich merke das auch in vielen Firmen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass das schon auch zu einer zu einem gewissen Stressfaktor führt. Dieses Gefühl, immer ja nicht hinterherzulaufen, aber immer eben standzuhalten in diesen ganzen Veränderungen. Was kann man denn machen, dass man trotzdem da die Motivation hochhält, die Spannung hochhält und auch die Leute nicht ein Stück weit verheizt in dieser ständigen Transformation, wo irgendwie nichts beständiger ist als der Wandel, um mal diese Floskel zu bemühen. Was macht ihr, um da auch, sag mal, das Team wirklich bei Laune zu halten und auch eine gesunde Transformation letztlich hier hinzulegen?
Ich denke, viel liegt schon wirklich daran, wenn man wirklich, wie der Leonhard schon gesagt hat, den Sinn vermittelt. Ja. Na, wenn man sagt, okay, warum machen wir das? Warum geht vielleicht auch mal was schief? Warum muss man das einfach in Kauf nehmen und dann wieder von neuem anfangen? Damit kann man schon viel erreichen, dass man in Kommunikation bleibt, dass man immer wieder mal abholt, okay, wie ist denn die gefühlte Temperatur, dass man niemanden unterwegs verliert? Mhm. Aber auch, wenn was gut gelungen ist, dass man diese Erfolge gemeinsam feiert, mal kurz innehält und sagt, Mensch, das haben wir wirklich toll gemacht, dass auch hier jeder sagt, Mensch, ich habe meinen Teil beigetragen, das wird wertgeschätzt und gibt mir auch wieder Kraft, dort mit weiterzumachen.
Mhm. Also ich glaube, Sinn, Wertschätzung und auch ein gemeinsames Bild. Wenn man es im Sport überträgt, wir wollen schon Champions League spielen. Und ich weiß nicht, ob... mag sein, dass es ein Training bei einem Champions League Teilnehmer gibt, wo man stressig ist. Aber wenn jemand jeden Tag Stress hat, weil er in der Champions League spielt, dann muss man überlegen, wo im Team kann er eine andere Rolle haben, dass er vielleicht den Stress nicht mehr hat, weil er vielleicht doch leicht als Torwart Stress hat, weil er sagt, das ist nicht meins, ich bin der Stürmer. Aber wir sind schon dieses Thema Sinn vermitteln, Wertschätzung, das ist Umgang miteinander. Aber wir beschreiben sie ja als Fundament unserer Kultur, eine Vertrauens- und Leistungskultur. Das heißt, es geht los mit dem Vertrauen und es geht natürlich auch los mit dem Selbstvertrauen. Und wir wollen Persönlichkeiten und wir wollen Persönlichkeiten, die in Balance sind, die gerne Leistung bringen, aber auch die Kraft zur Resilienz haben und auch wissen, ich kann mich bewusst mal auch rausnehmen. Also das ist uns sehr, sehr wichtig. Gleichwohl wollen wir natürlich auch eine Leistungskultur sein und Bild des Leistung auch gut beschreibt, wenn der Vogel fliegt, hat keiner Angst, dass er abstürzt. Wenn der Fisch im Wasser ist, hat er keine Angst, dass er ertrinkt, weil er in seinem Element ist. Und das ist auch zumindest der Versuch, jeden zu finden, wo hast du dein Element? Jeder kann ja irgendwas und jeder hat irgendwo seine Stärken. Und neben, ich glaube, Sinn vermitteln, Wertschätzung und auch der Versuch in der Führung zu erkennen, wo hat jemand seine größten Talente und da, wo man was gerne tut, wo Leidenschaft dahinter ist. Man hat ja nicht das, dass der Vogel leidet, wenn er fliegt, dann tut man es auch gern und dann ist es nicht mehr die Menge oder das Neue, dann hat man Spaß dran. Und diese Herausforderung stellen wir uns und bei vielen gelingt es uns und manchmal muss man auch eine zweite oder dritte Runde gehen und man sagt, Mensch, wie kriegen wir denn das hin? Und manchmal, das ist natürlich nicht unser Ziel, manchmal gibt es auch Stellen, auch das gehört dann dazu, wo man merkt, bei den einen oder anderen, deswegen ist ja jemand ein toller Mensch, da passt es vielleicht nicht und hat andere Fähigkeiten oder vielleicht auch Fähigkeiten in einem anderen Haus, da muss man auch offen drüber reden, also auch diese Offenheit, wo wollen wir hin, wo bist du gut und was schätzt man an dir oder wo wäre es gut, dass du noch an dir arbeitest, also diese Kombination aus den verschiedenen Handlungsfeldern, die wir immer wieder reflektieren, wir haben gerade machen wir es regelmäßig alle 2 Jahre eine 360-Grad-Befragung gemacht und da werden die Ergebnisse allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir gerade jetzt die Runde laufen gehabt, wo wir die Ergebnisse transparent besprechen. Und da kommt alles auf den Tisch, wo wir genau das tun, auch natürlich immer das Ohr am Kunden haben, aber manchmal auch neben der Kundenbefragung hinhören, was kommt denn bei uns selber in solchen Befragungen und wo müssen wir dran arbeiten.
Bin ich ganz traurig, dass es ein Bankgeheimnis gibt. Der Hansi Flick hat Stand heute noch nicht bekannt gegeben, wohin er geht. Wenn er hört, dass die Volksbank Mittweida Champions League spielen will, vielleicht wissen wir dann in ein paar Monaten, wo er tatsächlich hingeht. Das ist eine Mannschaft, die dann auch wirklich zusammenhält. Das ist echt super.
Fast schon ein schönes Schlusswort, ne? Aber bevor wir euch sozusagen wieder zurücklassen, sozusagen nach Mittweida, haben wir 2 Fragen noch vorbereitet, die wir in jeder Podcast-Folge unseren Gästen auch stellen wollen. Die erste Frage kommt von mir, die zweite Frage kommt gleich von der Anne. Und ihr könnt euch ein bisschen überlegen, aus welcher Perspektive sie ihr beantwortet. Da gibt es jetzt kein Patentrezept. Und zwar würde ich erstmal gern von euch wissen, bezüglich der digitalen Kompetenzentwicklung. Was glaubt ihr, wird in Zukunft einfach wichtig sein? Ja, also auf individueller Ebene für euch als Organisation, für euch persönlich. Was glaubt ihr, wenn wir über digitale Kompetenzentwicklung in der Zukunft sprechen, worauf kommt es an?
Also ich glaube, so grundlegend kommt es darauf an, dass ich in der Lage bin, an der digitalen Welt teilzuhaben. Mhm. Ja, dass ich in der Lage bin, das zu nutzen, das zu verstehen, das auf neue Dinge zu übertragen. Und ein zweiter Punkt, glaube ich, wo wir einfach darauf achten müssen, ist das Thema Sozialkompetenz, dass wir bei aller Digitalisierung einfach die Menschen mit im Auge behalten, dass die Teams gut zusammenarbeiten, dass man den Kontakt zum Kunden nicht verliert auf all den digitalen Wegen. Ich denke, das ist ein zweiter Fakt, den man auf jeden Fall mit im Auge behalten muss.
Mhm. Grit, Leo, in zwei Sätzen, was glaubt ihr, worauf kommt es drauf an?
Balance zu halten, ne? Nicht digitalisieren, damit wir in irgendeinen Artikel schreiben können, wir haben digitalisiert, sondern wirklich abwägen, wo macht es Sinn, wo ist doch der menschliche Kontakt der bessere Weg, also da wirklich die Balance zu finden.
Was ist das Wichtigste in der digitalen Welt? Der Mensch. Da wird es entschieden, ob die Digitalisierung erfolgreich ist.
Ich liebe kurze Antworten. Eindeutige Aussage. Danke.
Das ist super. Und jetzt komme ich ums Eck mit der schwierigeren Frage. Was sollte man tunlichst vermeiden, wenn man will, dass es mit der Digitalisierung gut klappt?
Also vermeiden sollte man zu zögern, auszuprobieren. Die 80-prozentige Lösung 100% konsequent umsetzen oder den ersten Schritt tun auf den Weg und losgehen. Also was sollte man nicht tun? Stehen bleiben, denn die Anstrengung, dann nur auf aktuellen Level zu kommen, wird jeden Tag größer. Mhm.
Grit, hast du auch eine Idee?
Ja, das trifft es eigentlich. Das ist das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Wirklich den Start nicht verpassen. Ne? Das ist ganz wichtig.
Katrin, du hast das Schlusswort sozusagen.
Sehr schön. Ja, also ich glaube, vielleicht sollte man gar nicht sagen, die Digitalisierung ist im Fokus, sondern die Lösung. Auf die Lösung kommt es ja an. Und ob die dann digital ist oder ob die auf einer anderen Form ist, das entscheidet die Sache an sich. Ne? Also wichtig ist, dass man eine vernünftige Lösung hat für ein Problem. Und die kann digital sein, muss es aber nicht in jedem Fall.
Mhm. Ja, auch klare Aussage. Man hört schon sehr viel. Der Mensch steht im Mittelpunkt, eine menschenzentrierte Digitalisierung. Ich denke, das trifft es auch, soweit ich euch kennengelernt habe und die Volksbank und eure Digitalisierung kennengelernt habe, sehr, sehr gut. Und ich möchte es an dieser Stelle auch nutzen, uns ganz herzlich bei euch zu bedanken. Einerseits für euren heutigen Gastauftritt hier, lieber Leonhard, liebe Katrin, liebe Grit, dass ihr heute bei uns gewesen wart. Und wir bedanken uns natürlich auch für euer Kapitel im Handbuch Digitale Kompetenz. Und das ist wahrscheinlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz wichtig, wenn sie nämlich mehr über diese Transformationsreise und die Learning Journey der Volksbank Mittweida erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen das Handbuch Digitale Kompetenz und da das Kapitel von den dreien, das sich Digitale Kompetenz ist keine Option nennt, Persönlich digital, die Reise einer Genossenschaftsbank in die Zukunft. Das gibt es sowohl als Einzelkapitel und natürlich auch im Rahmen des gesamten Handbuchs Digitale Kompetenzentwicklung.
Ja, jetzt waren wir heute im Marathon, im Bootcamp auf dem Schlossberg und wir waren bei den Estonien Digitalisierungsversuchen in Mittweida. Eine ganz schön gute Reise heute, abgerundet mit Champions League. Das war das Gespräch mit Leonhard Zintel, Vorstand von der Volksbank Mittweida, Katrin Droste, Bereichsleiterin Organisationsentwicklung und Personal und Grit Zimmer aus dem Team der Organisationsentwicklungsabteilung, alle bei Volksbank Mittweida. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag für ebenso spannende Persönlichkeiten in unserem Themenbereich, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast@ifin.de. 4.0.de. Und mit unserem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast werden Sie verfolgen können, was sich alles bei uns im Podcast tut. Und Philipp und ich freuen uns ganz arg, wenn Sie das nächste Mal dabei sind, wenn es heißt, bleiben Sie digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Koak.